Ich begrüße Sie zur Vorlesung der Spielegeschichte. Heute geht es um rückwirkend wieder um das Action-Genre, was wir ja vor zwei Wochen mit den Shootern begonnen hatten, dann durch die Adventures unterbrochen und jetzt durch die übrigen Subgenres fortgesetzt wird, insbesondere der Schwerpunkt auf Platforming-Games. Action-Spiele, haben wir ja gesehen, sind vor allem zeichnen sich dadurch aus, dass man rasch reagieren muss, also durch den Echtzeitcharakter, und sobald ein Spiel aufhört, sie in Echtzeit zu fordern, wäre es auch kein Actionspiel mehr, wenn Sie so an Superhot denken, was ja eigentlich ein Puzzle-Game geworden ist, dadurch, dass die Zeit sich nur bewegt, wenn Sie sich bewegen. Es tritt zwar als Shooter auf, ist aber gar kein Shooter mehr, weil man so viel Zeit, also nicht ganz so viel, aber doch eine Menge Zeit hat, wie man es gerne hätte. Interessanterweise gibt es als Konzept nicht so sehr bei den anderen Subgenres, also dass man versucht, den Action-Aspekt rauszunehmen, um zu schauen, was daraus wird. Also Shooter haben wir uns angeschaut, wegen ihrer historischen Ausnahmestellung, dass sie halt das Medium-Computerspiel auch sehr stark, zumindest in den Anfangszeiten, geprägt haben. Die ersten Action-Games, also Platforming-Games, kommen dann Anfang der 80er Jahre raus. Vielleicht auch, weil der Echtzeitaspekt hier eine andere Rolle spielt als bei den ersten einfachen Shootern. Aber schon in den 70er Jahren in der Arcade gibt es natürlich Spiele, die sich vor allem auf diesen Reaktionsaspekt beziehen. Ein anderes, größeres Subgenre sind die Kampfspiele oder Brawler genannt. In Deutschland machen wir auch Prügelspiele, aber das klingt immer so ganz, ich meine, so wird es ja häufig auch gespielt, man drückt auf irgendwelche Knöpfe und dann haut man aufeinander ein. Aber das sind ja durchaus sehr interessante Titel, wenn man sie so ein bisschen kennt. Die Beat'em-ups, wir haben schon dieses Subgenre der Run-and-Guns gesehen unter den Shootern, das gehört genauso unter das Action-Subgenre, also der Beat'em-Ups, da bewegen sie sich so meistens von links nach rechts durch den Level und müssen alles erledigen, was so in den Weg kommt. Das ist vielleicht, also wenn es geschossen wird, dann ist halt ein Run-and-Gun, und wenn man nicht schießt, sondern mit irgendwelchen anderen Dingen die Gegner erledigt, dann heißt es Beat'em-Up. Das wird gerne verwechselt mit Kampfspielen, aber zeichnet sich dann durch eine stärkere Narrative aus. Es gibt dieses Ausnahmespiel Pac-Man, was 1980 rauskam und was so erfolgreich war, vielleicht auch, weil es mal das erste, nach Space Invaders, das erste nicht weltraumschießorientierte Spiel geworden ist, dass es ein eigenes Subgenre der Labyrinthspiele hervorgebracht hat, die dann bis Ende der 80er Jahre dann doch einige Dutzend Titel hervorgebracht haben. Und da gibt es, das ist halt so eine klare Unterscheidbarkeit dadurch, dass das Spiel halt in Labyrinthen spielt, dass man das als Subgenre der Actionspiele bezeichnen kann, aber das hörte dann irgendwann auf. Es ist dann doch mehr so eine Mode gewesen, die sehr stark auch mit dem 2D zusammenhing, aber die man bis heute dann auch nachwirken sieht, dass es halt in Level dann doch mal ein Labyrinth gibt, in dem man was erledigen muss, oder dass es labyrinthisch gestaltete Level gibt, dass selbst in den Adventures gab es immer Labyrinth, also auch in den Text-Adventures gab es immer so Labyrinth-Aspekte als Rätsel und als Puzzle-Aspekt. Also insofern haben wir es mit Labyrinth-Spielen sowas, also es war mal ganz groß in Mode, dann ist es wieder verschwunden genug, um ein Jahrzehnt lang als Genre zu gelten, aber man kann es dann immer noch wieder erleben. So, ich gehe jetzt, bevor wir zu den Plattformen kommen, gehe ich auf die letzten drei genannten ein, also insbesondere die Kampfspiele, Beat'em-ups, Labyrinth-Spiele. Und dann kommen wir zu den Plattformern. Wir werden nicht an allen Actionspielen vorbeikommen. Ich habe Ihnen ja in der ersten Vorlesung schon von den Pinball-Games, also den Flipper-Simulatoren, hatte ich Ihnen ja schon von erzählt, die habe ich jetzt heute nicht aufgenommen. Also es gibt durchaus Spiele, die nicht so, also Actionspiele, die Sie in Echtzeit fordern, die nicht in eines dieser Genres so genau passen. Frogger wäre da noch zu nennen, ist auch recht bekannt. Ist das jetzt ein Plattformer oder nicht? Das ist noch nicht so ganz klar. Also es gibt gerade in den Anfangszeiten der Computerspiele einige Titel, die sich so ganz den Genres auch entziehen. Das liegt natürlich auch daran, dass in der Zeit die Genres erst entstanden sind, also man noch gar nicht so feste Merkmale hatte. Und später, als man dann diese Genre-Definition hatte, waren bei Entwicklung eher, das sieht aus wie ein Plattformer, dann mach doch noch mehr Plattformen. Oder das hat Elemente von einem Brawler, dann machst du auch richtig. Sodass es dann so eine Sogwirkung von den einzelnen Subgenres gab, die Spiele in der Richtung anzupassen. So, Kampfspiele. Das erste, also das ist jetzt historisch nicht das erste, aber vielleicht, also das erste Actionspiel, was sich ausdifferenziert hat. Was zeichnet Kampfspiele aus? Zum einen die Zweikampfsituation, im Gegensatz halt zu den Beat'em-ups, wo sie immer gegen manchmal auch ganze Gruppen antreten, mit Lebensbalken, die man aus den anderen Actionspielen auch kennt. Und üblicherweise gewinnt der, der als Letzter halt noch in seinem Lebensbalken was übrig hat. Es hat sich inzwischen, das hat sich am Anfang nicht so ergeben, aber inzwischen herausgestellt, dass Kämpfer typische Signature-Moves haben, also einen bestimmten Drehkick beherrschen. Es kommt sehr stark, ist es geprägt von den asiatischen Kung-Fu-Filmen, die in den 70er Jahren mit Bruce Lee so ihre große Verbreitung fanden und so, dass man gerade im Westen, also in Europa, ihre Verbreitung fand und in Amerika, so dass man dann gemerkt hat, aha, da gibt es eine ganz andere Tradition an Actionfilmen. Wir kommen in der Dienstagsvorlesung noch drauf zu sprechen, wenn wir so die Actionfilme, die Genese der Actionfilme verfolgen. Und aus Japan kamen ja dann auch einige der kampforientierten Spiele, die zusammen, aber die kamen nach den Filmen, weil die Filme halt schon in den 70ern raus waren, sodass es auch in Europa, Amerika, Australien irgendwie bekannt war, was da überhaupt dargestellt werden soll. Und da hatten sie halt diese Signature Moves, Bruce Lee hatte auch so seine typischen Bewegungen. Es gibt eine hohe Zahl an Angriffen, also an einzelnen Bewegungen, die sie ausführen können, im Gegensatz zum normalen Plattformer, wo sie halt dann springen, Double Jump und das war's bei vielen, beziehungsweise es gibt dann extra Bewegungen, je nachdem, was sie für ein Item haben. So, und da hier gibt es halt, dadurch, dass der Raum so beschränkt ist, meistens ein Screen oder so ein bisschen, der Screen scrollt von links nach rechts ein bisschen, ist es vor allem das Beherrschen des Controllers und der Bewegungen, die hier relevant sind. Denn man kann die einzelnen Bewegungen auch noch zu Kombos zusammensetzen. Also es ist eben nicht, drücke X, dann passiert das. Also es passiert schon, aber wenn man X und danach sofort Kreis und dann noch Dreieck drückt, passiert halt was anderes. Also können wir im Netz nachschauen, so für so Street Fighter-Kombos, da gibt es dann große Listen, die man lernen kann. Und die auch darauf hindeuten, dass dieses Spiel oder dass diese Spiele halt gelernt und beherrscht werden wollen. Das Ziel ist es, einerseits seine Handlungsoptionen möglichst groß zu halten. Also ich kann, wenn ich hoch angreife, anschließend hoch und tief angreifen. Wenn der Gegner sich duckt, kann er nicht mehr hoch angreifen und ich muss ihn dazu bringen, dass er sich duckt, damit ich weiß, als nächstes hat er nur noch 3 Moves zur Verfügung. Und wenn ich das entsprechend einschränke, gibt es eine Möglichkeit, den Gegner halt dann doch zu bezwingen. Das ist so, es gibt so diese beiden Techniken. Das eine ist Button-Mashing, man haut mit beiden Händen auf alle Knöpfe und hofft, dass was passiert. Das machen Anfänger gerne, gerade auf Arcades auch. Ja, sie lachen, aber wenn sie, wir haben ja auch, sie können ja mal Street Fighter auflegen, dann sitzen sie davor und verstehen gar nicht, was das Spiel von ihnen will. Sie merken, Knöpfe machen irgendwas und dann wird halt drauf losgehauen und alle lachen und man hat irgendwie auch Spaß, versteht aber nicht, warum das ein gutes Spiel sein soll. Ist halt so ein Party-Game. Und dann kann man sich halt darauf einlassen und sagen, ich nehme jetzt einen Kämpfer, hier den Ryu zum Beispiel, Ryu, hier oben haben die gleich 2 Ryus gegeneinander und lerne alle seine Bewegungen und lerne auch, wie lange das dauert, so dieser Start-up, Active Frames und Recovery-Zeiten, wie sind die Zeiten und lerne wirklich Taktik und Strategie eines Kämpfers und dann kommt man so allmählich in diese Spiele rein. Und das ist aber von der Lernkurve sehr, also am Anfang immer gar nichts, dann hat man so ein bisschen Erfolg, versteht aber nichts und dann dauert es sehr lange und dann ist man plötzlich sehr gut. In der Zwischenzeit ist man aber sehr schlecht, weil man immer nachdenkt, so jetzt mache ich das und zack, hat man wieder einen drauf. Man braucht also ein hohes Durchhaltevermögen, um bei den Spielen wirklich gut zu werden, weil man vorher geben viele auf, die sagen, also gegen so einen Buttonmasher zu verlieren, dann ich übe hier und lerne und der haut mich immer wieder platt. Das macht lange Zeit, ist das ja unbefriedigend, bis man den Punkt dann überwunden hat und dann ist man unbesiegbar. Beziehungsweise macht man auf irgendwelchen Meisterschaften mit. Und das ist das Interessante, dass diese Kampfspiele bis heute eben im E-Sport recht groß im Kurs sind, gerade weil sie so viel Meisterschaft erfordern, um da überhaupt sinnvoll mitmachen zu können. Ob das jetzt Smash Brothers ist oder Street Fighter, was bis heute auch auf Weltmeisterschaften gespielt wird. Also dieses Genre fasziniert durch die hohe Meisterschaft, die manche da erlangt haben, und durch die völlige Unfähigkeit, die Anfänger diesem Genre gegenüberbringen, im Vergleich zu anderen Spielen, wo man halt doch relativ bald merkt, was man tun muss, um besser zu werden. Aber Details, wie gesagt, bringe ich jetzt nicht, weil wir noch so viele andere vor uns haben. Es hat angefangen in den 70er Jahren, fingen schon die ersten Sportspiele an, da gab es so Boxspiele, wo man irgendwie gegeneinander antritt. Das war früh so einer der Größe und Durchbruch war dann Karate Champ von 1984, das sehen Sie hier. Ich habe ja auch heute wieder meinen zweiten Rechner dran.
Ich würde dort vielleicht weiter reingehen. Oh, ich bin bei Dingen. Die habe ich jetzt verdient, weil ich nicht meine Gemüse in die Augen habe. Also Ton waren wir auch noch, wäre nicht schlecht. Kunden suchen nach Geschäften wie ihrem. So, also das sind etwas weniger Optionen, die man hat, und da wird auch geübt, das soll dann. Also dann wird so eine typische Dojo-Szene nachgespielt. Das ist vielleicht das Merkmal von vielen Action-Spielen, dass sie sich ja irgendwie auf was beziehen, was man kennt. Jetzt, das kennt man jetzt aus diesen Kung-Fu-Filmen. Man nimmt aber eben nicht den ganzen Kung-Fu-Film, die ja auch narrativ meistens nicht so super spannend waren. Das sind Filme, die Henry Jenkins mal als Ziehharmonika-Filme bezeichnet hat. Also Filme, in denen die Zeit so normal abläuft in der Handlung, aber dann gibt es diese Action-Szenen, da zieht sich die Zeit. Da kann man eine Viertelstunde eine Verfolgungsjagd haben oder 10 Minuten eine Kampfszene. Oder, also es sind ja die Szenen, wegen denen man in solche Filme gegangen ist. Also das jetzt nicht, wie man Melonen und Obst beworfen wird. So, und da gibt es diese Kampfszenen, wenn Sie mal so einen Bruce Lee-Film gesehen haben oder sich anschauen, gibt es alles bei YouTube oder die dollsten Szenen, so Supercuts. Das ist das, was man in den Spielen dann nachbaute. So, und für Leute, die halt genau deswegen ins Kino gehen, die haben dann das auf ihrem Rechner nachspielen können, immer und immer wieder, mit so einer minimalen narrativen Einbettung. Also da gibt es ja andere Welten, in denen gekämpft wird, und manche haben dann sozusagen noch so eine minimale Fortschrittsgeschichte, dass der sich irgendwie durch so ein Turnier durchschlagen muss, etc. Genau, und da gibt es auch so spezielle Herausforderungen in Form von Endgegnern, wo sie dann große Mengen Ziegelsteine schlapp machen müssen oder irgendwelche Karate-Supertricks zeigen wollen. Gut. Also, dass Sie mal einen Eindruck haben, wovon wir hier eigentlich sprechen.
Wie das alles angefangen hat. Das war ursprünglich ein Arcade-Spiel aus Japan und was dann halt nach Amerika und nach Europa gekommen ist und dort natürlich dann auch entsprechende Nachfolger geprägt hat. Street Fighter kam dann 1987 der erste Teil raus, noch sehr stark in dem asiatischen Karate-Duktus gehalten. Ist ein Arcade-Spiel, was dann entsprechend viele Adaptionen auf andere Plattformen bekommen hat. Street Fighter 2 von 91 hat sich dann so ein bisschen von dem Bezug zum realistischen Action-Spiel, Action-Film verabschiedet und eine Menge fantastische Elemente, also Zaubereien, Feuerbälle, die dann geschmissen werden, Sonderbewegungen, Energiestrahlen, die geschossen werden.
Ja, wir sollten es auf jeden Fall mal anschauen, Street Fighter 2. Und das gilt bis heute als das prägendste Spiel dieses Genres, weil sehr viel was
Sie sehen jetzt schon, man kann auch mehr Figuren auswählen und dann werden die gegeneinander getragen. Dann gibt es irgendwelche.
Da gibt es irgendwelche exotischen Orte, an denen dann gekämpft wird. Also das kann man jetzt auch sich anschauen unter dem Aspekt des Orientalismus, die Darstellung des anderen oder des Exotischen. Sie sehen auch dieses Parallax-Scrolling so als 2,5D. Das Spiel selber bewegt sich aber nur auf der Fläche, also auf der Linie. Sie haben im Grunde genommen ein 1,5D-Spiel in der Bewegung. Sie können da links und rechts gehen und manchmal nach oben springen. Der Raum selber wirkt tief, aber die Tiefe wird nicht benötigt im Spiel. Das Interessante vielleicht auch an diesen Spielen ist, der Zuschauwert ist entweder für Leute, die das kennen, ist es vielleicht ganz nett. Für Leute, die das nicht kennen, wird es sehr schnell sehr uninteressant. Es ist eben nicht eine Dramaturgie wie in einem Kung-Fu-Film, wo man ja sich Choreografen holt, also so Kampfsport-Choreografen, die da tolle Szenen herrichten, sondern sehr häufig sind es dann doch sehr repetitive Bewegungen. Also immer die gleichen Manöver, die gleichen Strategien und dann springt einer in die Luft und dann prallen die aufeinander und dann passiert was. Und ja, die Darstellung von Weiblichkeit in Kampfspielen kann man sich auch anschauen. Also es gibt eine Menge Analyseansätze für so einen Medienwissenschaftler, wenn er auf so ein Spiel schauen will. Aber aufs Gameplay ist tatsächlich das Uninteressanteste vielleicht. Es wird dann spannend, wenn Sie in Turniere gehen und so menschliche Spieler sich anschauen. Beziehungsweise solche fantastischen Abläufe oder wie organisiert sich die Szene. Dann wird es wieder interessant. Und das Spiel selber, aber aus narrativer Sicht gibt es wenig her. Auch aus audiovisueller Sicht ist es nicht besonders spannend, weil halt die Szenerie auch sehr klein ist. Also im Level bewegt sich nicht viel, es gibt also kaum Landscape-Narration, es gibt nur den Hintergrund, aber es ist mehr so exotischer Ort. Letztlich ist es egal, wo man das spielt. Hier sehen Sie mal ein Bild von Combos, also von Street Fighter 4 ist das jetzt, in dem Sie auf der einen Seite mit einem Controller müssen Sie halt eine Bewegung nach unten, also auf 6 Uhr, auf 4 Uhr, auf 3 Uhr und dann eine Taste drücken. Das sieht schwerer aus, als es ist, weil die Bewegung dieser Pfeile meistens dann doch so ein Halbkreis oder ein Viertelkreis ist. Also es liegt ganz gut in der Hand. Die Hauptsache ist aber, man muss sich das merken. Also das ist die größte Herausforderung. Und zwar auch noch, je nachdem, in welche Richtung man guckt. Das ist natürlich, wenn der Gegner rechts steht, dann mache ich die Bewegung nach rechts. Wenn er links steht, muss ich die Bewegung andersrum machen. Was verblüffend einfach ist, weil das menschliche Gehirn Bewegungen sehr einfach spiegelverkehrt abbilden kann. Also wenn man es in einer Richtung beherrscht, dann ist es nicht so schwer, es in einer anderen Richtung zu beherrschen. Aber trotzdem braucht es eine Menge Übung, das in dem Moment einzusetzen, wie man das will. So, also hier sehen Sie einige der Kombos und das wird auch verständlich, warum die Beherrschung eines dieser Figuren dann doch anstrengender ist, als man das meint, weil man eine Menge lernen muss. Und in moderneren Spielen gibt es dann noch viel mehr Kombos, je nachdem, ob sie in der Luft sind, auf dem Boden und was sie gerade vorhaben. Also die Geschichte geht jetzt weiter, ganz entscheidend Mortal Kombat von 1992, was einen Riesenskandal ausgelöst hat, zu dem wir in der Dienstagsfolie noch kommen. Ich will Ihnen das Spiel mal zeigen, Mortal Kombat 1992. Also Sie sehen hier schon den Bezug, das sind so keine Computergrafiken, sondern fotografierte Schauspieler. Es sind auch gefilmte Schauspielersequenzen. Man konnte sich das leisten, durch den Speicherplatz Anfang der 90er, so kleine Videosequenzen abzuspielen. Das geht so, also es ist jetzt nicht das, was man interaktiven Film nennen würde, weil dafür zu wenig Filmsequenzen drin sind. Aber Sie sehen auch schon, der Gewaltfaktor ist deutlich größer als in den alten Spielen, dadurch, dass man einerseits diese realistischen Kämpferfiguren hat, die man aus Filmen kennt, andererseits sehr viel Blut und dann die berüchtigten Finishing Moves, zeige ich Ihnen gleich, wenn es dazu kommt. Finish him, so der ist jetzt K.O. praktisch und jetzt genau, wird er platt gemacht. Schreie, und das war noch der Simple, also dem wird das Herz rausgerissen, der Kopf abgeschlagen, also da gibt es alle möglichen Finishing Moves. Wenn Sie Mortal Kombat, ich glaube die 2013er Fassung kennen, die lebt ja von den Finishing Moves, also ist alles sehr blutrünstig. Was man sagen kann, ist ja in Ordnung, also muss als Spieler gehen, die das schätzen. Das Problem bei Mortal Kombat war, dass 92 gab es noch keine Alterseinstufung für Spiele.
Computerspiele selber galten als Spielzeug, standen also in den Spielzeugabteilungen der Spielzeuggeschäfte und der Kaufhäuser. Und vermarktet wurde das Spiel auch mit so zwei Jungs, die irgendwie 10 und 12 waren, die da auf diesem, entsetzt auf diesen Bildschirm schauen, weil es da so richtig zur Sache ging. Dadurch, dass jetzt plötzlich Spiele audiovisuell realistischer werden und nicht nur so Pixelklumpen sind, gab es große Sorge von Eltern und von Politikern, was diese Spiele mit der Jugend machen. Also hier sieht man auf dem Bild irgendwie so ein Finishing Move, wo Scorpion das Rückgrat rausreißt. Man kann sagen, es ist halt schon so eine Überästhetisierung von Gewalt, das kann keiner ernst nehmen, aber die Sorge war, dass gerade jugendliche Spieler oder Kinder das dann zu Nachahmung, Desensibilisierung gegenüber Gewalt, also die ganzen Sprüche, die fing da an. Es gab ein Congress-Hearing, wo halt berühmte Computerspielgegner auftraten und über die moralische und sittliche Verrohung der Jugend sprachen, was in Amerika letztlich dazu führte, dass es zu einem Altersstufensystem kommt. Also da gab es zwei Spiele, und Mortal Kombat war halt eines davon, das dafür sorgte, dass man stärker auf Spiele schaute und dann plötzlich anfing, sowas wie Alters, so Major, All Audience und solche Alterseinstufungen vorzunehmen, die ja dann einige, also in Deutschland gab es das ja im Prinzip schon, nicht eine Alterseinstufung, aber eine Zensur, also die Behörde hat natürlich Mortal Kombat, in Deutschland war beschlagnahmt, das gab es überhaupt nicht, aber andere Spiele wurden halt indiziert, die durften dann nicht beworben werden, oder eben Beschlagnahmung, Indizierung war so das Hauptmerkmal. Beim Fernsehen gab es das schon und beim Film, die freiwillige Selbstkontrolle. Beim Automatenspiel gab es es dann auch. Wir kommen in der Hauptvorlesung auch drauf, so was die ganzen kulturellen Auswirkungen angeht. Hier geht es mir ja mehr so um eine systematische Darstellung der Spielegeschichte und die Einbettung in gesellschaftliche Diskurse folgen. Das ist ja hier so ein Kartendeck. Sie mischen das zusammen und am Ende haben Sie ein rundes Bild von allem. Aber hier läuft es noch ein bisschen kontextfreier, weil ich die Kontexte nicht immer mitliefern kann. Mortal Kombat insofern ein wichtiges Spiel, weil es die Kontroverse um Computerspiele so hochhebt. Andersons, also auf der anderen Seite ist jetzt kein, also funktioniert gut als Spiel, aber hat jetzt dem Genre sonst wenig hinzuzufügen, außer halt martialische Finishing Moves. Anders war Virtua Fighter, von dem ich ja auch schon öfter gesprochen habe. Ich glaube, ich habe es Ihnen auch schon mal gezeigt, aber das kann man auf YouTube sehen. Nicht, weil es ein tolles Spiel ist, aber weil es 93. Weil es halt der Übergang, also der richtig schöne, sichtbare Übergang von Pixelgrafik, die zu dem Zeitpunkt ja schon sehr elaboriert war mit ihren ganzen Farbschattierungen, und polygonbasierter Flat-Shading, Lambertian-Shading, also was ich in der Grafikvorlesung Ihnen vorgestellt habe, Grafik ist, und der Virtual Camera, also mit einer Kamera, die, wenn der K.O. ist, nochmal in der beliebigen Reihenfolge um die Kombattanten drumherum geht. Der Preis ist ein sehr reduzierter Hintergrund und das Spielfeld ist gering, aber die Konzentration liegt natürlich auch auf den beiden Akteuren. Hier sehen Sie ja plötzlich aus irgendeiner Kameraperspektive, manchmal auch nicht die beste, wird nochmal die letzte Sequenz abgespielt. So, und das ist, wo das herkommt, das kommt von den Actionfilmen, also das waren so die visuellen Vorbilder. Allerdings sind diese Spiele, wenn Sie an diese Ziehharmonika-Metaphorik von Jenkins denken, die reduzieren das gesamte Geschehen auf diese Actionsequenzen. Da gibt es keine Fluff-Narration drumherum, wie man das aus solchen Filmen kennt, sondern es geht immer nur zur Sache. Das hat den Vor- oder Nachteil, also Vorteil ist, man ist immer gleich in der Action-Szene, der Nachteil ist, man gewöhnt sich halt irgendwann dran und es gibt keine Möglichkeit, die Spannung wieder abzubauen, wie in den Filmen, das ist ja immer so ein Auf und Ab von, also wenn man da immersiv zumindest dabei ist, von Spannungaufbau, Spannungsabbau, die sich dann langsam steigert bis zu dem Endgegner, also dem großen finalen Kampf, also eine ganz ähnliche Dramaturgie, die Sie dann auch in Computerspielen finden, dass es sich so langsam aufbaut und levelweise hocharbeitet. Wir kommen noch drauf, dass gerade Bruce Lee-Filme sind gestaltet wie ein Computerspiel. Man muss aber sagen, andersrum, weil die Filme älter waren, sind viele Computerspiele gestaltet wie solche Actionfilme, die einfach einen längeren Vorlauf haben. Und dieses Spiel hat im Grunde genommen keine Dramaturgie in dem Sinne, weil man immer gegen einen Gegner kämpft, zweimal, entweder man besiegt ihn, dann kommt der nächste, der schwerer ist, außer es ist ein menschlicher Gegner, dann hat man halt, wie man gerade sich gegenüber hat. Aber es gibt keine Zwischensequenz, die es dann irgendwie die Spannung wieder abbaut. Es steigt linear bis zu dem Punkt, wo man es nicht mehr schafft. Dann muss man aufhören und neu anfangen. Arcade-Logik halt. Also wir machen so lange weiter, bis du aufgibst oder verlierst. Und dann hast du verloren. Sodass das als Action-Film nicht gut funktioniert, aber man sieht hier den Wunsch, wo das hingehen soll. Und wenn Sie das vergleichen mit heutigen Titeln, also Virtua Fighter gibt es glaube ich auch noch, aber so moderne Fighting-Games, die ja zum Teil von der Grafik schon so in den Filmrealismus kommen, allerdings doch lieber in so einer Comic-Ästhetik bleiben, hat sich seit Anfang der 90er so viel gar nicht getan. Sie sehen hier andere Spiele, Tekken fängt 1994 an, schon mit Texturen, was halt in der Zeit sich so langsam durchsetzt. Die Soul-Serie hat nichts mit Dark Souls zu tun, sondern Soul Calibur fängt 1995 an, wo Waffen eingesetzt werden. Also es ist nicht so Faust gegen Faust oder Tritte, weniger Kung-Fu als Kung-Fu mit Waffen. Ansonsten natürlich auf Kosten des Realismus, mit welchen Dingen die aufeinander einschlagen können, ohne dass man irgendwelche Verletzungen bemerkt. Spielt alles keine Rolle, die Verletzungen werden ja allein durch die Lebensbalken angegeben. Und 96 beginnt Dead or Alive, die Serie, die deswegen, naja, was heißt kontrovers, ich glaube so richtig kontrovers war das nie, aber ein Spiel, was mehr Physik in die Animation der Brüste der Damen steckt, als in das gesamte Gameplay. Und das ist vielleicht interessant, weil uns das dieser Diskussion... Das ist so die Diskussion, Frauenbilder in Computerspielen. Ich mache immer darauf aufmerksam, wenn Frauen zu Werbezwecken verwendet werden. Ist ja nett, dass es auch interessant ist, dass ich das als Werbung bekomme bei Dead or Alive. Wir brauchen einfach, wir müssen einmal Frauen haben. So, also am Anfang war das natürlich noch nicht so ausgeprägt, aber man sieht schon, dass es dann doch um Körperlichkeiten geht. Es gibt so ein Spin-off, Dead or Alive Beach Volleyball. Das ist schon eine Form von Fanservice. Also es soll angeblich auch ein gutes Volleyballspiel sein. Aber ich glaube, es spielt halt keiner wegen des Volleyball-Sportaspekts. So, und das ist dann schon die Frage. Also es sind ja schon irgendwie starke Frauen. Das Frauenbild ist einerseits, so, die haben viel Agency. Andererseits ist aber noch so ein Hingucker. Achso, jetzt haben wir wieder so. Ja. Also, dass es überhaupt eine Breast Jiggle Physics gab, das war halt ganz neu. Das wurde dann später immer ausgeprägter, so Weichkörperphysik, die benutzt wird. Und es ist abstrus. Also, wenn man sich das so anschaut, es ist alles so, warum? Naja, weil die Zielgruppe natürlich nicht Frauen waren, die gerne ein starkes Frauenbild haben wollten, sondern Männer, die gerne so Karatekämpferinnen zuschauen, die knapp bekleidet sind. Also es ist so ein, es sagt was über das Geschlechterverhältnis in Computerspielen gerade der 90er aus, ist aber dann, genau, Sie können sich ja mal mit, ja. Also gut, das ist ja nicht nur die Brustphysik, sondern ja andere Physik, die da außer Kraft gesetzt wird in diesen Spielen. Aber das sind so die, vielleicht sind das die drei großen Titel. Tekken, Soul und Dead or Alive sind so drei verschiedene Ansätze, wie man mit Kampfspielen umgehen kann. Im Tekken gibt es ja bis jetzt, Pokken war es jetzt gerade, wo Pokémon und Tekken kombiniert wird. Also es gibt Tekken, gibt es immer noch, dann gibt es so Mashups, wo dann Tekken gegen die Soul-Kämpfer antreten. Und wofür solche Kampfspiele heute benutzt werden, eigentlich seit 99, ist so ein Franchise-Mix. Also wenn Sie verschiedene Franchise haben, Nintendo hat ja eine ganze Menge, Zelda, Metroid, Kirby, Mario etc., ist, was können die denn zusammen machen? Sollen die jetzt zusammen das Mushroom Kingdom, das Königreich retten? Das würde alles nicht passen. Wo man verschiedene Franchise zusammenpackt, ist in solchen Kampfspielen. Marvel gegen DC, Star Wars gegen Star Trek. Das könnten sie alles machen, wenn sie es schaffen, zwei verschiedene Firmen dazu zu bringen, ihre Franchise zu öffnen, dann macht man ein Kampfspiel, um zu schauen, welcher mit welchen Moves würde gegen wen gewinnen. Also dafür ist vielleicht das Kampfspielgenre ganz gut geeignet, weil sie so die Hauptdarsteller, die ja meistens aus Action, also die Hauptdarsteller aus Actionspielen zumindest, mal gegeneinander antreten lassen können, um einfach mal zu gucken, wie würde sich das überhaupt anfühlen. Das, was Kinder im Kinderzimmer ja ohnehin machen, wenn die verschiedene Legos und Playmobils und was auch immer für Figuren haben, werden die ja nicht getrennt behandelt wie die Franchise, sondern die werden ja wild gemischt. Und da kommt alles zusammen, was nicht zusammengehört, zumindest nach den Köpfen der Filmindustrie oder auch der Spielindustrie. Man schaut halt, wie die sich zusammen irgendwie, als wenn die Größe vergleichbar ist, wie die sich zusammenschlagen. Und da sind dann solche Spiele auch gut für geeignet. Und was vielleicht auch noch interessant ist, so als Besonderheit, ist The Turning von The Turning aus Left Behind von The Last of Us. Also ganz kurz zum Kontext, Last of Us ist ja wahrscheinlich bekannt, so ein Zombie, ja ich weiß, sind keine Zombies, aber dennoch ein Zombie-Spiel, Action-Adventure, wo man sich durch so eine postapokalyptische Welt schlagen muss. Das Downloadable Content geht eher auf die Vorgeschichte ein von Ellie, also das ganze Spiel ist eigentlich so eine Escort-Mission, man muss dieses Mädchen irgendwo hinbringen aus Gründen und wie ich jetzt nicht verrate, also ich muss es nicht, ich hätte keine Angst zu spoilern, aber ich brauche es jetzt nicht. Und das DLC ist die Vorgeschichte, sozusagen ein Prequel, also wie Ellie zu dem wurde, was sie dann in dem Hauptspiel ist. Und die wandern halt so durch so ein Einkaufszentrum, was alles kaputt ist. Also es gibt keinen Strom, es gibt gar nichts. Und die Freundin von ihr erzählt ihr von der Zeit, als es diese Arcades-Game gab und sie wollte es gerne mal kennenlernen. Und jetzt stehen sie davor und stellen fest, ah, verdammt, es ist kaputt. Man, for a second I thought I was gonna play it. So, jetzt geht diese Sequenz los. Das müssen Sie jetzt drücken, das ist jetzt keine Cutscene. Und jetzt endet sogar die Narration von ihr. Die hat das ja übersetzt wie so ein Shoutcast. Und jetzt ist das ihr Spiel. Sie müssen sich aber die Szene vorstellen, das richtet sich natürlich an Spieler, die Fighting Games kennen. Ansonsten ist es nur so ein Button Game. Aber es zeigt auch im Grunde genommen, dass was auf dem Bildschirm passiert, gar nicht das Relevante für das Actionspiel ist, sondern das rechtzeitige Drücken. Das wäre jetzt der Perfect Run. Jetzt müssen Sie die Combo richtig ausführen.
Angel Myers throws her fist in the air. You win. Fuck yeah, I win. My
Und dann können Sie, hier können Sie dann auch sehen, wie es aussieht, wenn man verliert oder wenn man Fehler macht. Das Interessante an dieser Szene ist, was braucht es für ein Computerspiel? Wie kann man Computerspiele, die überhaupt keine Erzählung haben, in eine Erzählung übersetzen, weil es ja dann doch am Anfang zumindest eine Menge zu erzählen gab. Und so die, wie man es rezipiert, wie können Spiele in anderen Spielen zitiert werden, also aus so einer medienwissenschaftlichen, intermedialen, transmedialen Sicht ist das extrem spannend. Insbesondere, dass wir es als YouTube gesehen haben, also es ist ja nochmal als Film, es ist ja nochmal was anderes, als wenn sie es gerade hätten spielen können. So, und das ist eine Möglichkeit, wie man Spiele zitiert und auf so einem Wissen, was eigentlich in den Händen liegt, das ist ja Knowledge in your hands, so ein Fighting Game, wie sie das übersetzen können und transmedial auch verfügbar halten. So, insofern haben diese Spiele dann doch mehr Potenzial, als man das gemeinhin denkt, also auch außerhalb der reinen Wettbewerbsszene. Einfach weil sie narrativ so einfach sind, sind sie auch ganz gut integrierbar in ganz andere Narrative. Wir kommen darauf zurück. Nächstes Subgenre, was verwandt ist mit den Fighting Games, sind die Beat'em-Ups, auch Brawler genannt. Merkmale sind, dass es 2D-Sidescroller sind. Also die gibt's, heute nennt man sie dann Hack-and-Slash, also wenn man es ins 3D übersetzt. Beat'em-Ups sind so typische Arcade-Relikte. 2D-Sidescroller, es gibt eine Narration, selbst wenn die so aussieht wie hier. Ich kann Ihnen das ja mal zeigen, die Double Dragon Intro. Man muss aufpassen, weil es auch einen Film gab und nach dem Film gab es ein Spiel, was über den Film geht.
Und das wird hier so eine Emulation sein. Dass Sie mal, was ich mit Narration meine bei solchen Spielen. Dann wirft mal Geld ein, geht los. So, das war's, das ist die Rahmenhandlung. Jetzt geht das Spiel los. So, das macht den Brawler aus im Gegensatz zum Fighting Game. Also es gibt weniger Moves, es ist insgesamt weniger anspruchsvoll im einzelnen Kampf, aber das Anspruchsvolle sind halt die Mengen an Gegnern. Kann man allein spielen oder kooperativ, häufig sind die dann so, wenn sie nicht kooperativ spielen, haben sie weniger Chancen. Also die Gegnermenge ändert sich nicht, sie sollen ja einen Anreiz haben, Freunde mit an die Arcade zu holen. Und man sieht auch so, die Sprites sind immer dieselben Typen und so. Also es ist, zumindest in den Anfangszeiten sind solche Beat'em-Ups, es ist so eine Mischung. Also es gibt Waffen, es gibt keine Schusswaffen, dann wäre es nämlich ein Run-and-Gun-and-Shooter. Aber es kann durchaus sein, dass man ein Messer wirft oder irgendwelche japanischen Nunchucks oder diese Wurfsterne hat, Shurikens, die man da auf die Gegner wirft, je nachdem, in welchem Setting das Spiel spielt. Hier ist ja eher so der... Also bei Double Dragon ist ja eher so der amerikanische Actionfilm als Referenz. Da würde man dann wahrscheinlich andere Waffen finden. Es gibt diesen Koop-Modus, zahlreiche schwache Gegner, die aber dennoch irgendwie gefährlich werden können und dann entsprechend Bosskämpfe, die so ein Level abschließen. Und die Rahmenhandlung selber recht, also sozusagen, dass man so gewalttätig ist, wird durch die, es ist immer so eine Opferposition, also man muss jemanden retten, die Damsel in Distress oder einem wurde persönlich großes Unheil angetan und deswegen kann man dann durch die ganzen Gegner durchgehen. Das ist aber notwendig, also so blöd es klingt, wenn Sie jetzt ein Spiel haben, wo Sie harmlose Passanten aufmischen sollen, das gab es ja auch mal. Das wird völlig anders rezipiert, auch wenn es von der Spielmechanik und auch wahrscheinlich von der Darstellung genau das Gleiche wäre. Aber wenn Sie der Gegner oder Sie sind der Böse und müssen alles abschießen, was da Ihnen entgegenkommt, hat das eine ganz andere gesellschaftliche Diskussion als dieses. Das hat die gleiche Narration wie so ein Actionfilm aus den 80ern. Sie entführten seine Frau und seine Kinder und dann ging er halt durch und legt sich alleine mit der Mafia an, diese Schwarzenegger Stallone, später auch Bruce Willis und dann gab es alle möglichen Leute, die halt genau der einsame Held rächt sich an der gesamten Unterwelt durchgeht. Keiner guckt diese Filme wegen der Erzählung, genau wie hier spielt es auch keiner, weil man wissen will, ob sie es schaffen, die Frau zu retten. Es geht natürlich immer nur um die Actionsequenzen. Auch hier, der Kung Fu Master ist ein früher Brawler auf der 2D-Ebene, auch von 1984, also wie der Kung Fu Champ, der nur zwei Angriffsvarianten bot und eher die Reflexe fordert, weil sie halt entsprechend reagieren müssen. Hier sieht man mal Kung Fu Master als Arcade-Variante und die ganzen, also so eine der typischen Wikipedia-Tabellen, die ganzen Übertragungen, alle Systeme, die es dann damals gab. Und die 80er sind halt geprägt durch die vielen Homecomputer von deutlich mehr verschiedenen Spielsystemen, also Plattformen als heute. NES, MSX, C64, Apple II, SG-1000, also das sind ZX Spectrum, also die englischen ja auch noch, Arcade selber, dann später den Game Boy, den Atari 7800. Also jeder Homecomputer und jede Konsole hat zumindest eine Version von Kung Fu Master bekommen. Ist im Grunde genommen, wenn wir es uns mal anschauen, Kung Fu Master 1984. Genau, that's it. Wenn Sie das gesehen haben, haben Sie alles gesehen. Also zumindest, was das Spiel jetzt spieltechnisch zu bieten hat. Was Sie haben, weil es ja kein Kampfspiel ist, ist halt dieser scrollende Hintergrund. Das heißt, Sie haben wieder Ihre Narrative, dass man sich durch Level durcharbeitet, also in ein Haus reingeht oder irgendein Ort, einen Raum sich erschließen kann, muss dann gegen den Endgegner im Level kämpfen und dann geht der nächste Level los. Aber es ist schon, man ahnt es schon, es spielt sich jetzt nicht besonders flüssig, sondern es ist mehr so ein Reaktionsspiel, was die Reflexe fordert, aber nicht so sehr die genaue Kenntnis der Controller oder wie bei den Kampfspielen die Bewegungsabläufe oder irgendwelche Kombos. Und der Hinschauwert ist gering, auch hier. Ich meine, es ist mehr als in einem Kampfspiel, selbst wenn man das Genre überhaupt nicht kennt, weil man sich immer fragt, wie geht es jetzt weiter, was kommt als nächstes, also wenn man sich sowas fragen will. Also was wäre der nächste Level, was ist die Landschaft, in der das da spielt, wie geht es weiter, was sind die Gegnertypen. Also so viel Dramaturgie kann man machen, aber man hat in der Zeit eigentlich solche Spiele nicht unter dramaturgischen Gesichtspunkten entworfen oder nur sehr gering, sondern bei Arcade-Spielen eher nach dem steigenden Schwierigkeitsgrad und nach der Forderung der Spieler. Also sonst wären solche Sequenzen einfach viel kürzer, wenn man auf Dramaturgie gesetzt hätte. One Player, Second Floor. Double Dragon, wie gesagt, erwähnt, gibt es dann entsprechende Arcade- und Home-Versionen. Hier sehen Sie mal das Cover, was genauso aussieht wie solche typischen B-Action-Movies aus den frühen 80ern oder Mitte der 80er. Die stelle ich Ihnen in der Vorlesung dann am Dienstag, also in der Dienstagsvorlesung noch vor, wenn wir in die 80er kommen, die ja eine Menge solcher ikonischen Bilder im Trash-Movie oder auch im Unterhaltungssegment vorgebracht haben. 1988 Ninja Gaiden, was im Grunde genommen auch nur ein Beat'em-up ist. Vielleicht das Wort Gaiden heißt im Japanischen so Nebengeschichte, wird dann aber irgendwann übersetzt, also Gaiden-Spiele sind besonders schwierig. Das hat sowas von Spin-off, also es gibt die Hauptgeschichte, die Erzählung des Ninjas, aber es gibt Spiele, die dann noch so als Gaiden als Zusatz haben. Ninja Gaiden ist eines der schwersten Spiele in den 80ern, also die Reihe rühmt sich zumindest damit, besonders schwierig zu sein, eine Zeit lang, und auch besonders gewalttätig und besonders blutrünstig. Ist dann aber, also wenn sie blutrünstiger wird, dann unter der USK, läuft es ab 18 bis zur Indizierung, wird aber gerne dann als Beispiel herangezogen, auch was Computerspiele an gewalthaltigen Szenen haben, so wie viele Brawler oder Beat'em-ups, oder wenn Sie an diese Finishing-Moves denken, in Mortal Kombat. Es ist fast noch piktoraler als Shooter. Bei Shooter wird halt geschossen, aber es gibt wenig Close-Ups. Es gibt es dann schon mal so, wenn dann der Kopfschuss wirklich durch den Kopf geht, sodass Computerspielgegner aus Shootern zwar so dieses, da wird geschossen, hey Leute, da wird geschossen, Kriegsspielzeug haben, aber bei diesen Spielen, dadurch, dass die sich ja direkt im direkten Kampf gegenüberstehen, da fließt mehr Blut und es passiert mehr, sodass das auch typische Beispiele werden für die Gewalthaltigkeit von Spielen, gerade wenn sie aus dem fantastischen Setting rausgehen. Also bei diesen Easterns geht's noch, aber wenn sie dann anfangen, irgendwie fotorealistische Grafiken zu haben, dann ist die Moral Panic entsprechend groß. Ein ähnlich erfolgreiches Spiel, jetzt wieder voll im Fantasy-Setting, ist Golden Axe. Vielleicht auch hier so der das, was man halt mit 16-Bit-Grafik machen konnte 1989. Sie sehen diese Farbverläufe. Wieder das Bild der Frau.
Also Frauen, die besonders kräftig werden, also je stärker sie werden, desto weniger müssen sie anhaben. Also das Bild der Barbaren, was man hier sieht. Also alle Fantasy-Klischees packt man in dieses Spiel rein, aber im Grunde genommen ist es auch nur so ein Beat'em-up. Sie wandern von links nach rechts. Diesmal wird nicht mit nur mit Fäusten gekämpft, sondern mit allen möglichen fantastischen Waffen rangegangen.
Und ich kann es Ihnen ja einmal zeigen, Golden Axe von 89. Auch das gibt es dann an verschiedenen Plattformen, an denen es rauskommt.
Vielleicht auch hier hat man wieder so, die wandern so durch diese Landschaft und erleben dann so ein Low-Fantasy-Abenteuer, wo sie in irgendeiner Form mit fantastischen Wesen, fantastischen Waffen, Magic auf Orden von Gegnern treffen. Man versucht das dann auch eben, Sie hören es ja im Sound, also mit gesampletem Sound, also dieser Wunsch, wir möchten gerne grafisch mehr oder auch audiovisuell mehr schaffen als bisher, gilt im Action-Genre wie also in allen, fast allen Computerspielen, der nächste soll in irgendeiner Form technisch innovativer sein als der andere. Ist aber vom Gameplay im Grunde genommen nicht viel anders als Double Dragon 85 war. So, Lizenzadaptionen sind insofern ganz interessant, hatte ich ja schon erwähnt, dass sich Fighting Games gut eignen, um Lizenz-Mashups zu machen. Es gab eine Zeit so zwischen Mitte der 80er, Ende der 80er bis Ende der 90er, so diese Idee, jeder Actionfilm braucht eine Computerspieladaption. Egal was, es muss irgendwas für Computerspiele bei rumkommen. Es ist gar nicht so einfach, dann innerhalb von 3 Monaten, bis die Lizenzen geklärt sind und der Film rauskommt, eigentlich ist es ja nur so ein Beiwerk, ein Spiel zu entwickeln. Einer der Gründe, warum Spiele so einen schlechten Ruf hatten in den 90ern oder warum Spieladaptionen von Filmen so einen schlechten Ruf haben, sind eben diese billigen Adaptionen. Hier sehen Sie mal The Simpsons von 91, das ist eine alte Serie, X-Men von 92, Alien vs. Predator von 94. Brawler sind, dadurch, dass sie narrativ nichts selber mitbringen, aber ein ganz klares Setting an Spielmechaniken haben, sehr einfach zu adaptieren für Lizenzen. So ein bisschen wie Monopoly oder Spiel des Lebens oder Risiko. Da gibt es ja auch hunderte von Varianten, indem sie einfach die Karten austauschen oder das heißt dann nicht mehr Schlossallee, sondern halt Springfield-Allee. Schwupps, haben sie ein Simpsons-Monopoly. Und das gibt so ein paar Spiele, die dafür gut geeignet sind. Schach ist ja auch so eins. Da Schach keine Narrative hat, können sie Schachfiguren im Star-Wars-Look und haben wieder für irgendeinen Film ein Spiel auf dem Markt. Und so ähnlich ist das ja auch. Sie müssen im Wesentlichen die Sprites austauschen und die Klänge. Evocative Storytelling, und da erinnert es so ein bisschen an die Spielhandlung. Gerade Actionfilme haben halt irgendeine Szene, in der sich Leute schlagen und dann können sie entweder ein Fighting Game daraus machen, aber Fighting Games sind technisch viel anspruchsvoller durch die vielen Moves und durch die Combos und das Balancing ist ja ganz schön anspruchsvoll. Nehmen Sie einfach so ein Beat'em-up, gehe von links nach rechts, dann kann ich dich an den wichtigsten Szenen des Films vorbeiführen, hau auf alles, was sich bewegt, das sind nämlich die Bösen, und dann können wir dir auch die wichtigsten Bösen zeigen und dann hat man ein sehr einfaches Spiel. So Filme wie Alien vs. Predator, die sind ja überhaupt schon dafür gemacht, also sie haben Alien als Science-Fiction-Horror, was dann zunehmend zu so einem Action-Movie verkommt, also Aliens 2 ist schon nicht mehr vergleichbar mit dem ersten Alien. Predator selber ist der erste Teil auch noch eine ganz spannende Interpretation. Und die folgenden Predators sind dann halt doch wieder reine Actionfilme geworden. Wie häufig sind Fortsetzungen dann, auch Rambo ist ja auch ein schönes Beispiel. Der erste Rambo ist eine richtig interessante Sozialstudie über einen Vietnam-Veteran, der überhaupt nicht mit dem Rambo zu vergleichen ist, der dann später aus ihm gemacht wurde. Also schon, irgendwie schon, aber es ist viel interessanter, den ersten Teil zu schauen, da heißt es ja auch noch First Blood, als dann den zweiten, dritten, vierten und fünften. Bei Alien ist es genauso, bei Predator ist es auch so, sodass man irgendwann den Film hatte, Aliens vs. Predators, als Film, also nicht als Spiel zuerst, und dann gesagt hat, okay, jetzt machen wir den Film, jetzt machen wir auch mal ein Spiel dazu, in dem halt diese beiden übermächtigen Weltraumwesen da gegeneinander antreten. Darf man nicht narrativ interpretieren, sondern unter Fragen von Franchise-Verwertung und wie solche Computerspiele sich intermedial mit Filmen dann auch verknüpfen lassen. Achso, hier sind wir. So, dann gibt es Hack and Slash als 3D-Variante der Beat'em-Ups.
also 3D ist so das wesentliche Merkmal, Third Person meistens, also ich glaube, es gibt einen First Person, so eine First Person Reihe, aber in First Person funktioniert das nicht so gut. Also Third Person meistens, es ist waffenbasiert. Sie haben also da in der Regel nicht nur den Faustkampf, sondern halt Schwerter oder irgendwelche Fernkampfwaffen. Aber wieder keine Schusswaffen, sonst hätten sie halt ihren Third-Person-Shooter. Es gibt Nahkampf gegen große Gegnermengen mit vielen Kombos. Wenn ich Ihnen, oh hier, das Ü hat hier nichts zu suchen. Wenn ich Ihnen mal Heavenly Sword zeigen darf, vielleicht auch ein frühes Beispiel für Heavenly Sword 2007, für weibliche Figuren, die nicht nur als sexualisierte, also sexy ist immer klar, es geht ja nicht ohne, aber die jetzt nicht nur für ihren Schauwert genommen wird, so ähnlich wie bei Lara Croft auch. Mal gucken, ob wir das hier. Also da gibt es halt auch eine Menge Zwischensequenzen, also das erzählt nämlich auch eine Geschichte. Ich brauche nochmal Action, oder ist das hier irgendwie Longplay? So, das ist halt so eine 3D-Welt und im Wesentlichen geht es darum, dass sie natürlich, also der Spieler rettet immer den Tag, so eigentlich der Einzige, der überhaupt was macht in dieser Bastion. Und die anderen stehen immer nur so rum und warten, bis er vorbeikommt und dann kommen die und dann haut man halt drauf. Das Interessante an diesen Spielen ist, also jetzt aus einer Spielperspektive, sind halt die vielen Kombos, also diese viele Kombination von verschiedenen Angriffen, die dann flüssig ineinander übergehen. Sodass sich diese Spiele, wenn sie gut gemacht sind, unglaublich gut anfühlen. Wir haben das früher mal gemacht in der Vorlesung hier, da haben wir eben eine halbe Stunde über solche Spiele gesprochen und dann gesagt, jetzt spielen wir mal eine Stunde, so wie man Filme sich anschaut. Auch hier gilt der Zuschauerwert, wenn man nicht Erfahrung mit solchen Spielen hat und jetzt weiß, wie sich das anfühlt, dann noch relativ uninteressant, weil man, das sieht man auch an den unruhigen Kamerabewegen, also cineastisch ist das längst nicht auf dem Stand wie Actionfilme, auch wenn es besser wird als früher, also als nur in den 90ern. Also dafür ist die 3D-Kamera schon ganz, ganz funktional. Und also Sie sehen ja auch, wie die Hindernissen ausweicht, die Kamera oder reinzoomt und rauszoomt, je nachdem, wie viele Gegner gerade irgendwie beherrscht werden müssen. Gerade Crowd Control ist so ein ganz wichtiges strategisches Merkmal in solchen Spielen. Aber so, das geht jetzt über Stunden so weiter. Und dann, wenn sie durch ist, irgendwann sind alle besiegt, gibt es eine Cutscene und dann wird erklärt, was da passiert ist, wie es weitergeht. Aber auch die Cutscene ist so dieser Ziehharmonika-Teil, ist nur eine narrative Begründung, warum wir jetzt als nächstes gegen 300 Gegner kämpfen müssen. Guck mal, ob ich hier noch was Sinnvolles raushole. So, und das sind so diese Hack and Slash, das sind so die reinen Spiele, die haben praktisch nur das als Game-Element. Es gibt aber natürlich solche Kampfelemente inzwischen in Action-Adventures auch. Also die Batman-Reihe zum Beispiel ist ja nicht nur sowas, sondern da haben sie dann auch andere Dinge, die sie erledigen müssen. Da haben irgendwie spezielle Sichten müssen, Puzzle lösen. Wieder ein Grund, warum es so eine Mischung aus Action und Adventure ist. Sie können ja eigentlich jedes Action-Genre mit Adventure-Elementen kombinieren und haben dann ein Action-Adventure. Aber das heißt auch, jedes Action-Adventure, es gibt irgendwo die Reinform dieser Action-Elemente. Das wäre jetzt sozusagen die Reinform des Hack-and-Slash. Das ist jetzt wahrscheinlich, genau, das ist jetzt so One-on-One, das ist jetzt so ein Zwischengegner. Mit dem man halt mal, das kennen Sie vielleicht auch aus den chinesischen Kung-Fu-Filmen, die ja dann auf so einem Bambus hüpfen und dann erstmal 5 Minuten in der Luft bleiben. Das ist hier alles umsetzbar in solchen Spielen. Genau, so. Ich bin dann noch beleidigt, und dann geht es irgendwie weiter. Also, mit Kombos. Es fängt an, wenn man so will, mit Gauntlet, gilt so als erstes, Hackers ist natürlich noch 2D, aber mit so einer Perspektive von oben herab, könnte man im Grunde genommen, als Beat'em'up ist es schwierig, das zu bezeichnen, weil es, ich zeige es Ihnen mal, Gauntlet von 85, ein sehr, dann doch ein sehr prägendes Spiel, weil es ein Vierspieler-Koop-Game ist. Und das war auch 1984 nicht häufig. Also Koop-Game sowieso. Und dann auch asymmetrisch. Also sie haben auch noch unterschiedliche Fähigkeiten. So, das ist dieses typische Rollenspiel. Setting. Es gibt einen Kämpfer, den Barbaren, einen Bogenschützen, einen Zauberer und eine Elfin.
Aber jetzt spielt er da alleine, warum? Mal gucken, vielleicht kommen noch ein paar dazu. Nee, macht das ja alles alleine, da es gibt kein schlechter Wort. Wizard Play. Achso, ja klar, alle, die das aufnehmen, spielen das alleine, weil sie keine Freunde haben, die das nicht spielen hier. Und das ist noch aus einer Zeit, also nicht alle, die alleine spielen, haben keine Freunde, aber diese Aufnahmen von diesen alten Retro-Spielen, da müssten sich jetzt mehrere zusammenschließen, um das mal aufzunehmen. Wir können es mal oben auflegen, da kann man zumindest zu zweit spielen. Sie sehen ja auch die Werbung, also netterweise schreibt ihr noch ein Phänomen, das irgendwie das highest earning game we have ever made, sagt Atari oder der Atari-Manager. Das stimmte eine Zeit lang. Gauntlet war so interessant gebalanced, dass hinterher die Profis mit einem Quarter 2 Stunden spielen konnten. Sodass die Kneipen und Arcade-Salons das Spiel zurückgegeben haben, weil sie gesagt haben, wir verdienen an dem Ding nichts. Wir müssen viel bezahlen, aber wir kriegen zu wenig Geld daraus. Das rechnet sich für uns nicht. Weil es dann den Machern doch mehr um die epische Geschichte ging, sich dadurch Level um Level zu arbeiten, als die Spieler so zu fordern, dass ihnen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Also das wäre so eine Frühform, das aber nicht mehr als, also das kann man hier vielleicht schon sehen, also auch an diesem Einzelspielermodus. Also von der KI ist es ganz, ganz interessant, weil die immer versucht, auf den Spieler zuzulaufen und lieber so in der Schlange steht und dahinter dann, also sich von jedem Hindernis blockieren lässt. Aber es ist eben nicht der typische Beat'em-up, da hätten sie ja zumindest 2, 3 Moves. Hier haut man halt einmal drauf, so wirklich Hack and Slash, also einer nach dem anderen wird da irgendwie platt gemacht und das Einzige, was zählt, ist die Menge. Sie sehen ja auch Health, die Health geht runter und wenn es ihnen schlecht geht, können sie einen Coin einwerfen, kriegen 700 Health. Oder sie holen Essen, deswegen funktioniert das auch, wenn sie Essen aufsammeln, dann kriegt man ein neues Leben und man muss sich ja nicht immer in die Gegner reinstürzen, so wie hier. Aber Sie sehen, welche Massen an Gegnern auf dem Bildschirm sind. Also es ist tatsächlich sowas, da geht es wirklich nur noch um die Quantität und nicht mehr um die Animation oder die einzelnen Figuren, auch nicht um die Narration. Genau, jetzt immer, wenn er getroffen wird, sagt er au. Au, au. Also so ein Spiel, das kann man nur statistisch spielen. So wie viele Hunderterschaften erledigt man pro Lebenspunkt. Ja. Ein anderes berühmtes, eine berühmte Reihe ist Dynasty Warriors von 1997, die im Grunde genommen so diese Hack and Slash in 3D übertragen hat. Damit fing das dann an, was wir eben Heavenly Sword gesehen haben, das ist in dem Erbe dieser Dynasty Warriors Reihe. Interessant ist hier, das ist eine der Adaptionen, es gibt ja in China 4 große Romane, die immer wieder adaptiert werden, die Reise in den Westen oder die Romans of Three Kingdoms. Und das ist eine davon. Also das ist aus asiatischer Sicht ist das ein ganz klassisches Spiel oder eine ganz klassische Narration. Jeder kennt das, die Geschichte, weil es zu den großen Romanen gehört. Wird aber umgesetzt, auch hier eigentlich nur die Kampfszenen werden adaptiert und in Form von solchen Hack-and-Slash-Animationen dann auch adaptiert. Andere Spiele, ohne dass ich die Ihnen jetzt einzeln zeigen muss, Onimusha ab 2001, auch ein japanisches Spiel, was dann interessanterweise einen Blick auf den Westen, also wir haben ja einen Orientalismus, wie stellt sich der Westen den Osten vor, sofort, aber hier ist so eine Darstellung, wie stellt man sich eigentlich in Japan den Westen vor? Da gibt es ganz interessante Ansätze. Da hinten ist eine Meldung. Gegnerdichte?
Ja, irgendwie dürften andere Spiele verklagt werden, zu viele Gegner in den kleinen.
Ach so, als Softwarepatent? Ja. Weiß ich nicht. Wäre mir nicht bekannt, weil Software, also vielleicht klappt das in Japan, Softwarepatente ist ja ein schwieriges Feld und man kann ja bis heute Spielregeln nicht patentieren lassen. Also das, ich kann mal nachschlagen, ob ich dazu was finde, aber wäre überraschend, dass man eine Spielmechanik patentieren lassen kann und dann auch auf dem internationalen Markt. Vielleicht hat es in Japan geklappt, dass man es versucht hat, aber soweit ich weiß, gibt es nur Urheberrechtsansprüche, die sie geltend machen können bei Spielen. Also wenn jemand ihre Figuren nimmt oder wenn sie jetzt ein Star Wars Brawler machen würden, dann kriegen sie Ärger. Aber für den Brawler kriegen sie keinen Ärger, nur wenn sie Star Wars Franchise nehmen. Ich kann aber mal nachschlagen und schauen, ob ich sowas finde. Andere Hack and Slash, also Ninja Gaiden 2004 geht in 3D über, God of War hat ja jetzt gerade seine vierte Iteration bekommen und interessanterweise ist God of War, das war ja so das Macho-Spiel schlechthin, so der irgendwie Kratos, der gekränkt wurde von den Göttern, aber dafür, der das ganze Pantheon niedermäht und dabei dann auch reihenweise Frauen als Belohnung einsammelt. Also jeder Sexismus der Spielebranche fand sich in dieser Reihe wieder. Und man kann an der neuen Fassung, habe ich jetzt gerade, ich habe es noch nicht mal gespielt, aber habe ich mir jetzt halt, habe ich gelesen, da geht es ja eher um die Vater-Sohn-Beziehung. Es ist eben gar nicht mehr so dieses, der Übermacho kämpft gegen andere Männer und kriegt dann Frauen, sondern der will irgendwie seinen Sohn Werte beibringen, wie man sich in so einer Welt behaupten kann. Und es ist einfach eine viel interessantere Story geworden, sodass die Kampfsequenzen dazwischen einfach ganz anders anmuten.
Wir können ja mal anschauen. Weil natürlich auch der, genau, 15 Minutes of Gameplay, das war mal, also God of War setzte immer schon Maßstäbe, was Grafik angeht, das Neue macht auch. Wir gucken mal, was da so zu bieten heißt.
So, und das wäre vielleicht für Ihre Analyse, ist vielleicht nicht uninteressant, weil natürlich die Frage, was ist das für ein Grafikstil? Ist das jetzt Realismus? Ist es nicht. Also natürlich wird es realistischer, was Schatten angeht, was die Shader angeht, was die Physik angeht, also es geht schon, oder was die Mimik der Figuren angeht. Aber man hat nicht den Eindruck, dass sie wirklich versucht haben, fotorealistisch zu arbeiten. Das ist so ein stilisierter Realismus mit einer anderen Farbpalette und auch mit anderen Kontrasten, der nicht das Kamerabild einfangen will, sondern so eine ganz eigene Computerspieloptik hat. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht jedes Spiel, was Normal Maps oder Parallax Shader hat, gleich zu Fotorealismus verbucht wird, sondern hier dann doch eine sehr starke Überzeichnung der ganzen Figuren sichtbar wird. So, mal gucken, ob wir mal irgendeine Action-Sequenz haben und nicht nur solche, also 15 Minuten Trailer ist vielleicht nicht anstrengend. War wahrscheinlich schon viel zu neu. Da will man einmal... Genau, hier sieht man auch schon, dass wenn die Kamera nicht mehr in den Cutscenes ist, das Spiel selber hat dann ein ganz anderes, also die Kameraführung ist ja jetzt wieder dem Spieler überlassen, dann ist es längst nicht mehr so cinematisch. Vielleicht ist aber in so einem Spiel zu sehen, wie sich so ein Genre weiterentwickelt, von den Anfängen, wo es vor allem darum ging, jede Menge Gegner irgendwie zu plätten und wie hier versucht wird, in dieser Mechanik auch noch eine Narration unterzubringen. Jetzt hat mir hier jetzt gerade eine Puzzle-Mechanik, ich weiß auch nicht, das macht da zum Action-Adventure. Ja, und hier hätte man dann mal diese typischen Kampfsequenzen. Rip them apart. Ah, vielleicht als Gegenentwurf. Das ist ja so dieser Hypermaskuline, aber achten Sie mal drauf, der ist nicht sexualisiert. Der ist also ein Hulk ohne Gleichen. Aber dennoch irgendwie eine Männerfantasie. Also so denken eher Männer, dass es toll ist, wenn man aussieht. Es ist aber keine Sexualisierung. Jetzt achten wir auf Bayonetta 2. The Witch is back. Also vielleicht so der Unterschied zwischen sexualisierten Darstellungen, also was ist Hypersexualisierung? Das ist ein interessantes Spiel, weil Bayonetta 1 war ziemlich erfolgreich. Sarah Palin schlägt sich. Also irgendwie eine Hexe, die... Es ist vor allem so ein Spiel, was von seinen Kombos lebt und was jetzt exklusiv für die Wii U rausgekommen ist, weil das kann man nur produktionsästhetisch begründen, weil Nintendo halt viel Geld der Firma Platinum Games gezahlt hat, dass das Spiel rauskommt. So, jetzt hätte man hier... Im Grunde genommen hat man, also wir in den Mauschen haben wir mehr von diesen typischen Hack-and-Slay-Elementen. Die Frage ist, also das sieht man jetzt vielleicht nicht in dieser Szene besonders gut, aber die Kamera, wie die Kamera die Bayonetta verfolgt, ist eine völlig andere Kamera, zumindest teilweise, als das, was Kratos über sich ergehen lassen muss. Und das ist, also auf der einen Seite ist es natürlich genauso, hat die genauso viel Kraft und Power wie Kratos. Und da will man jetzt wahrscheinlich auch mal so ein Fighting-Game haben. Auf der anderen Seite wird sie als Figur dann körperbetonter gezeigt, vielleicht nicht in der Sequenz, also in den Spielsequenzen ist es weniger stark sichtbar als in den Zwischensequenzen, wenn wir mal eine haben. Insbesondere hat die einen Anzug, der aus ihren Haaren besteht. Das heißt, wenn sie ihre Haare einsetzt, ist sie kurzfristig halt mal unbekleidet. Man sieht zwar nicht viel, weil das ja aus Japan kommt, das Spiel, aber nichtsdestotrotz ist das wieder so eine andere Form, welche Superpower mehr eigentlich hat. So, mal gucken, ob wir irgendwas sehen. Ja. Ich habe, hier hätten wir den typischen Bayonetta-Shot, um vielleicht mal den Unterschied klar zu machen zwischen Sexualisierung und einer Betonung von Körperlichkeit. Und wer eigentlich die Zielgruppe von solchen Spielen, also von solchen Spielszenen ist. Hier ist eine berühmte, warum, fragt man sich, braucht es solche Szenen, wenn nicht Male Fanservice? Die jetzt nicht. Mal gucken, ob was hinzieht. Dafür hat das Spiel auch viel Kritik eingesteckt, dass man solche Szenen dazwischen packt. Sie wollte ja nicht auf das arme Eichhörnchen treten, haben Sie schon verstanden, oder? So, also das ist der Unterschied zwischen Bayonetta und Kratos, wenn wir wollen. Aber muss man auch sagen, zumindest in der audiovisuellen Darstellung, nicht im Gameplay. Im Gameplay sind das beide extrem starke Figuren, die sich halt durch ihre Level da arbeiten. So, vor der Pause noch ein Subgenre Labyrinthspiele, die eigentlich mit Pac-Man losgingen, also Pac-Man 1980, aber ich hatte es ja schon mal erwähnt, Maze War von 1974, das wollte ich Ihnen zumindest mal zeigen. Maze War 1974, hatte ich ja schon mal erwähnt als früher Ego-Shooter. Den alten Rechner, den lernen wir noch kennen, das ist ein ganz früher Homecomputer. Hier an beiden, der ist vernetzt, ganz spannend, also und zwar im ARPANET, dem Vorläufer des Internets. Jetzt wird die Diskette eingelegt, das ist der Datenträger, der das Spiel jetzt lädt. So, und das ist das Spiel. Also Sie haben dieses Labyrinth von oben. Und in so einer Pseudo-3D-Darstellung von vorne, also es ist nicht ein echtes 3D-Spiel, es ist ähnlich wie bis in den 90er Doom, läuft ja auch noch so, dass das schon so eine Berechnung von hinten, man guckt, welche Wände kann man sehen und malt dann von hinten nach vorne, malt man die Wände an. So, das ist das eine Labyrinth, aber hier der Mensch hat sich mehr Mühe gegeben, hat nämlich zwei Altos. Es gibt jetzt Bomber und Killer. Und eigentlich spielt man es übers Netz, also lokal, nicht übers Internet, aber zumindest lokal in einem Bürogebäude übers LAN. Und begegnet sich dann, das einzige Problem ist hier die Videoqualität, begegnet sich dann in dem Spiel. So, hier sieht man mal, wenn ich es auf den anderen treffe, so sieht dann der Gegner aus. Einfach so ein laufendes Auge. Ja, so stellt man sich halt Ego-Perspektiven vor. Man braucht ja auch nur ein Auge. Vielleicht ein Ohr, aber das braucht man nicht, weil das Spiel keinen Ton hat. Oh Gott. Hier, ja. Dafür lieben wir. So, da sehen Sie den anderen, dann können Sie auf ihn schießen und dann ist er weg. So, das ist so ein früher Ego-Shooter, aber Sie haben nur 90-Grad-Drehungen, also es hat nicht die Flüssigkeit wie dann später Castle Wolfenstein, was ich Ihnen ja vor 2 Wochen mal gezeigt hatte. Das Interessante an dem Spiel war, dass es die einzige Netzwerkapplikation auf dem Rechner war, sodass viele Leute sich verabredet haben, okay, wir spielen Maze War. Aber dann trifft man sich zum Chat, weil es da eine Chat-Funktion gibt. Man stellt sich so gegenüber hin, keiner schießt und man erzählt sich dann, wie der Tag läuft. So ein bisschen wie bei den Telegrafisten, habe ich Ihnen ja auch gezeigt. Wenn es solche Medien gibt, mit denen man kommunizieren kann, werden sie auch dafür genutzt. Selbst wenn das, also man hätte sich eine Menge Mühe sparen können, ein Chatprogramm zu schreiben, aber dafür kann es eben auch genutzt werden. So, das ist Maze War, also ein Labyrinthspiel, bevor es dieses Genre gab. Und Pac-Man ist dann die große Nummer. Ich kann es Ihnen ja mal, warten Sie mal, jetzt schaue ich mal. Obwohl, geht nicht. Nein, ich bleibe mal hier bei.
Pac-Man 1980.
Das ist jetzt wieder wahrscheinlich auf einer Main, also auf einer im Emulator.
Mit anamorphosischer Verzerrung.
Also wieder von jemand aufgenommen, der keine Ahnung von
Bildauflösung hat.
Ich lasse es mal laufen. Das Original Pac-Man ist schlanker, das ist hier zu breit gezogen, weil der das Spiel, der hat irgendwie auf die Videoqualität nicht geachtet. Also Sie kennen ja wahrscheinlich, Pac-Man ist ja die berühmteste Computerspielfigur überhaupt. Der läuft da durch dieses Labyrinth, er sammelt die Punkte ein und wenn er diese Superpillen isst, dann kann er kurzfristig die Geister schnappen. Also ein frühes Spiel über Drogenmissbrauch, weil bestimmte Pillen einfach Superkräfte verleihen. Der Sage nach, achso, hier ist Maze War, der Sage nach beruhte das darauf, dass der Macher eine Pizza vor sich sah, der so ein Viertel rausgeschnitten war und sagt, ein Spiel über Essen, das braucht es eigentlich familienfreundlicher als diese ganzen Weltraumshooter und schaffte einfach einen Riesenhit mit Pac-Man. Es gab die Pac-Mania in den 80ern, also da gab es eine Fernsehserie dazu, es gab jede Menge Sammelfiguren, es gibt eine Brettspieladaption, wo sie halt so kleine Punkte aufsammeln müssen. Und es gibt Weltmeisterschaften, weil das Spiel irgendwann auch ein Ende hat. Das hat man in den 90ern rausgefunden, nach 256 Leveln ist Schluss, weil das Spiel dann einen Fehler hat, sodass man einen perfekten Score hinlegen kann. Man kann nämlich, ohne ein Leben zu verlieren, alle Level schaffen, indem man mit jeder dieser Superpille alle vier Geister schnappt. Das ist schaffbar. Das heißt, es gibt irgend nach 4-5 Stunden ist das Spiel dann zu Ende, wenn man keinen Fehler macht. Man muss natürlich auch alle Erdbeeren sammeln, die da erscheinen und Kirschen. Dann gibt es einen perfekten Punktestand. Und inzwischen ist der Weltmeisterschaftskampf eigentlich nur noch die Frage, wie lange, wer schafft diesen perfekten Punktestand schneller? Und das wird wieder so ein Let's Play sein, was so makellos ist. Ja, man muss das Labyrinth gut kennen. Es gibt bestimmte Orte, ist nicht mehr makellos. Es gibt bestimmte Orte, wo die Geister nicht hinkommen. Es gibt ein bestimmtes Verhalten, was die Geister haben. Das ist extrem spannend, wie man 1980 vier so ganz unterschiedliche Figuren darstellen kann. So, was Sie jetzt sehen, ist die erste Zwischensequenz der Spielegeschichte. Wir haben ja schon mit Phoenix den ersten Endboss und hier ist mal so eine komische Zwischensequenz. That's it. Und dann geht es weiter. Nach zwei Leveln kommt die und nach vier Leveln gibt es dann nochmal eine. Und damit fängt diese Zwischensequenz an, dass man sagt, zur Entspannung des Spielers oder als Belohnung auch, gibt es halt mal einen Film. Und das Interessante an den Geistern ist, die haben verschiedenes Verhalten, je nachdem, wie sie Pac-Man jagen. Es gibt das interessante Pac-Man-Dossier, können Sie sich mal runterladen, das gibt es, glaube ich, noch bei Archive.org oder bei Gamasutra gibt es das, glaube ich, auch noch, wo eine genaue Analyse dieser Pac-Man-Algorithmen stattfindet. So, unabhängig davon hat Pac-Man, wie gesagt, einen Boom an Labyrinthspielen ausgelöst. Habe ich ja gesagt, mehrere Dutzend Spiele. Hier sehen Sie mal so ein paar Titel. Ich gehe die jetzt nicht im Einzelnen durch. Wenn Sie sich dafür interessieren, ist das Interessante daran, dass es einige gibt, die diesem Spiel auch tatsächlich was Neues hinzufügen. Also die nicht einfach sagen, ich bin die Pac-Man nur mit Käfern und Insekten, sondern Ladybug ist so ein Beispiel. Ladybug, da sind sie so ein Marienkäfer, müssen halt irgendwelche Kleeblätter einsammeln, aber die Wände im Labyrinth sind bewegbar. Sie können das verschieben, dann rotieren die um 90 Grad und sie können die Topologie des Labyrinths ändern, was natürlich dann auch das Verhalten der Gegner beeinflusst. Solche Sachen gibt es. Also viele von den Spielen sind nicht einfach nur Pac-Man-Klone, aber die haben halt als Kernspielraum ein Labyrinth. Und Sie sehen, das geht dann bis 91 und irgendwann hört es dann auf, weil in 3D-Labyrinthe nicht so gut funktionieren. Also entweder man macht es 3D, hat dann aber eine Draufsicht, wie schon in Maze War war ja auch die Draufsicht das Spannende, sonst verirrt man sich wirklich. Oder es ist insgesamt auch zu langweilig als Spielelement, renn durch das Labyrinth und sammle irgendwas ein. Sie finden das höchstens noch so als Levelabschnitt in manchen Action-Adventures. Da muss man halt mal in das Labyrinth gehen und dann muss man irgendwie den Schlüssel da rausholen, dann geht es weiter. Dann ist das so eine Reminiszenz, insbesondere wenn dann halt irgendwelche Pac-Man-ähnlichen Figuren auftauchen. Das ist gut zitierbar, aber als Spiel, höchstens als Minispiel in anderen Spielen verwertbar. So wird es inzwischen auch genutzt, dass sie ein Minispiel haben, um irgendein Puzzle zu lösen, weil sie müssen irgendwie bei Bioshock was hacken, dann müssen sie sowas einstellen, im Prinzip ihr eigenes Labyrinth da zusammenbasteln. So Puzzle-Games, die solche Elemente haben, da kann man vielleicht mal auf Pac-Man zurückgreifen, ansonsten ist das ein in sich geschlossener Kosmos, der eigentlich nur 10 Jahre so richtig aktiv war. So, wir machen jetzt mal eine Pause und danach geht es weiter mit den Platform-Games, die in sich doch etwas umfangreicher sind.